Ihr lieben Schwestern und Brüder, ganz herzlichen Dank für die liebe Begrüßung, für das Willkommen. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen sein kann heute Abend in diesem Gottesdienst. Ich möchte mit euch zusammen nachdenken über einen Abschnitt aus Jesaja 43 aus dem Alten Testament. Vielen von euch wahrscheinlich bekannt, mindestens in einigen Teilen. Ich lese diesen Text nach der Basisbibel. Ich finde, diese Bibelausgabe hat eine sehr einprägsame, gute Sprache, kurze Sätze. Das geht ganz gut mit dem Vorlesen und mit dem Zuhören. Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Jetzt aber spricht der Herr, der Jakob geschaffen und sein Volk Israel gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Heilige Israels, der dich rettet. Ich habe Ägypten als Kaufpreis für dich bezahlt, dazu noch Nubien und Seba. Du bist kostbar und wertvoll für mich, und ich habe dich lieb. Deshalb gebe ich Menschen für dich preis und setze Völker für dein Leben aufs Spiel. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich hole deine Nachkommen aus dem Osten herbei und bringe sie aus dem Westen zusammen. Zum Norden sage ich, gib sie heraus, und zum Süden halt sie nicht zurück. Meine Söhne sollen aus der Ferne kommen, meine Töchter von den fernsten Winkeln der Erde. Alle, die ich zu mir gerufen habe, sollen kommen, denn ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, ich habe sie geformt und gebildet. Manchen kommt dieser Textabschnitt wahrscheinlich bekannt vor, weil er immer mal wieder eine Rolle spielt. Warum sprechen diese Worte so viele Menschen an? Warum wird Vers 1 so oft als Taufspruch oder Konfirmationsspruch ausgewählt? Vers 1 zur Erinnerung noch einmal. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Warum ist für viele Menschen dieser Vers so wichtig? Warum taucht er immer wieder auf? Auf Postkarten, auf Postern oder wo auch immer. Welche Saiten werden in einem Menschen zum Klingen gebracht, der diese Worte hört? Warum geht das so tief rein irgendwie? Ich möchte mit euch zusammen in diesen Text hineinschauen und versuchen zu verstehen, was da eigentlich geschieht. Zunächst, der Prophet Jesaja sagt diese Worte zur Zeit des babylonischen Exils. Israel, das Volk Israel, ist zerstreut. Es scheint, als hätte Gott sich zurückgezogen. Das Volk Israel empfindet sozusagen eine große Gottverlassenheit. Wo ist Gott? Das Land, das er uns ursprünglich gegeben hatte, in weiter Ferne. Kommen wir da je wieder hin zurück? Wo ist Gott? Hält er seine Versprechen nicht mehr ein? Hat er uns vergessen? Hat er was Besseres vor? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Wo ist Gott? Eine große Gottverlassenheit. Gott hat uns vergessen, sagen sie. Er überlässt uns uns selbst. Wir müssen plötzlich scheinbar mit uns selber klarkommen. Gott ist ja nicht mehr da. Er überlässt uns vielleicht einem unbekannten Schicksal. Und in dieser Situation fühlen die Menschen sich bedroht. Sie haben Angst um ihr Leben. Dort in der Fremde. Unter einer Fremdherrschaft. Sie haben Angst vor der Zukunft. Sie fühlen sich alleingelassen. Schlimmer noch, sie haben wahrscheinlich Todesangst. Das erleben Menschen immer wieder, Todesangst, an allen Orten und zu allen Zeiten. Ich mag inzwischen gar nicht mehr Zeitungen lesen oder Tagesschau gucken, mir ist da zu viel Todesangst drin. Nicht, weil Menschen mir das einreden, sondern weil die Situationen so sind. Es macht mir Angst. Und vielleicht braucht es nur ein paar Beispiele, um das zu illustrieren. Ich denke an die Menschen in der Ukraine. Seit ziemlich genau 2 Jahren leben sie im Krieg. Gut, in einigen Städten mehr, in anderen weniger, aber das ist eigentlich egal. Krieg in der Ukraine. Seit ungefähr 2 Jahren. Menschen dort haben Angst um ihren Besitz. Sie haben Angst um ihre Häuser und Wohnungen. Sie haben Angst um ihre Söhne und Enkel, die im Krieg sind. Sie haben Angst um ihre Kinder, die nachts vielleicht in U-Bahn-Stationen Zuflucht suchen müssen, wenn Bombenalarm kommt. Sie haben Angst vor der Zukunft. Was soll das eigentlich werden? Können wir unser Land, unsere Städte, können wir die je wieder aufbauen? Und ich muss zugeben, wenn ich die Bilder sehe, denke ich das auch. Wie kann man diese Ruinen eigentlich wieder aufbauen? Das geht doch gar nicht. Über 10.000 Menschen sind bisher getötet worden. Rund 19.000 wurden verletzt. Mehr als 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Zum Teil innerhalb der Ukraine, zum Teil natürlich auch sind sie weggezogen in andere Länder. Todesangst in der Ukraine. Oder ein zweites Beispiel. Menschen sitzen in einem kaum seetüchtigen Fischkutter und hoffen, das Mittelmeer zu überqueren und in Europa Schutz finden zu können. Sie kommen aus den verschiedenen Ländern. Aus dem Irak vielleicht, aus Afrika oder anderswoher. Sie haben alles zurückgelassen. Besitz, Familie, Heimat, Freunde. Sie haben nur noch sich selbst auf dem Fischkutter. Geldgierige Schleuser haben ihnen umgerechnet mehrere tausend Euro abgenommen für diese Überfahrt. Mehrere tausend Euro für eine Fahrt auf einem nicht seetüchtigen Fischkutter. Für das gleiche Geld bekäme man eine Passage auf einem Kreuzfahrtschiff in einer gar nicht mal so schlechten Kabinenkategorie. Da müsste man auch nicht mehr bezahlen. Das wäre aber sicherer. Das wäre eine Fahrt ohne Todesangst. Auf dem Fischkutter ist das anders. Menschenleben zählen nicht. Menschenwürde zählt auch nicht. Den Schleusern ist es ziemlich egal, ob der Kutter untergeht oder nicht. Die flüchtenden Menschen haben Angst um ihr Leben. Sie haben Todesangst. Ein drittes Beispiel. Kleine Kinder, vielleicht nur wenige Jahre alt, kennen das auch. Wenn sie nicht regelmäßig etwas zu essen bekommen zum Beispiel. Wenn sie das Gefühl haben, ich habe Hunger, aber es passiert nichts. Sie haben dann Angst, dass es nie wieder etwas zu essen geben wird, auch wenn es ab und zu etwas zu essen gibt. Das ist bei Kindern Todesangst. Und das müssen wir ernst nehmen. Und um solche Kinder zu sehen, muss man nicht bis nach Afrika reisen. Es reichen für mich in Uetersen, dort wo ich wohne und arbeite an einer Schule als Schulsozialarbeiter, da reichen wenige 100 Meter. Ich kenne die Straßenzüge, Uetersen ist nicht so groß, ich kenne die Straßenzüge, wo Kinder leben oder Familien, alleinerziehende Mütter und wo das mit dem Essen nicht so regelmäßig funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Ich denke an den kleinen Jungen aus der Grundschule bei uns, wo ich arbeite. Die Mutter wohnt mit ihm zusammen und mit einem Freund in dessen Wohnung. Der Junge guckt, wenn er nach Hause kommt, in den Kühlschrank und er guckt nicht, was er da findet, sondern er guckt, ob er etwas findet. Also entweder ist etwas im Kühlschrank drin oder nicht. Natürlich, er hat in dem Moment keine Todesangst, aber da ist dieses Gefühl, es ist nichts zu essen da und der Schritt zur Todesangst, der ist nicht so groß. Wenn er am nächsten Tag wieder nichts findet, dann ist es von seinem Gefühl her, wird es enger. Ich habe nichts zu essen. Dann klingelt er sonntags morgens um 9 Uhr bei den Nachbarn und sagt, ich habe Hunger. Und da bekommt er dann was. Aber die Angst bleibt. Das ist mitten in Deutschland. Das ist nicht irgendwo in einem Flüchtlingslager, sondern in einem kleinen Ort mit 20.000 Einwohnern, mit schicken Einfamilienhausgebieten, aber eben auch mit diesen Straßenzügen, wo vieles nicht selbstverständlich ist und wo Menschen Todesangst haben. Oder noch ein weiteres Beispiel, ältere Menschen, die vielleicht alleine leben. Die kennen diese Angst auch. Was ist, wenn es mir alleine in meiner Wohnung plötzlich schlecht geht und ich es nicht mehr schaffe zu telefonieren und um Hilfe zu rufen? Was ist denn dann? Merkt das jemand? Was ist, wenn ich stürze und nicht mehr auf die Beine komme? Was ist, wenn niemandem auffällt, dass ich schon länger nicht mehr die Wohnung verlassen habe und mich nicht mehr selber versorgen kann? Angst macht sich breit. Oder, und das finde ich tut besonders weh, jüdische Studierende, die sich nicht mehr trauen, an ihre Universität zu gehen, weil sie zu viel Antisemitismus erfahren müssen und Menschen ihnen sagen, wir wollen dich hier nicht. Du gefällst uns nicht mit deiner Herkunft, mit deiner Sprache, mit deinem Glauben. Wir wollen das nicht. Diese jüdischen Studierenden werden erinnert an das Leben ihrer Großeltern oder Urgroßeltern vielleicht schon, markiert werden, ausgegrenzt werden, ausgewiesen oder angegriffen werden. Davor haben sie Angst und dann studieren sie nicht mehr an der Uni, dann bleiben sie zu Hause. Und ich denke an euch und eure Familien. Ihr kennt das auch in den Geschichten eurer Familien, was das heißt, markiert zu werden, ausgegrenzt zu werden, Todesangst zu haben, sich um Menschen zu sorgen, die auf einmal nicht mehr wiederkommen, weil sie im KZ geblieben sind. Das ist schwer auszuhalten. Umso besser, dass wir miteinander verbunden sind, weil wir diese Grenzen überwinden müssen. Wir müssen miteinander reden und miteinander unsere Geschichten teilen, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Und deswegen bin ich an der Stelle richtig angefasst, weil ich merke, wie weh mir das tut, wenn ich solche Stimmen in Deutschland höre, die mich ganz übel erinnern an die Zeit vor ungefähr 90 Jahren. Unsere jüngere Tochter studiert Politikwissenschaften und Erziehungswissenschaften, Geschlechterforschung, sagt, Papa, wenn du in Rente gehst, das wird diesen Sommer der Fall sein, dann gehst du zu Omas gegen rechts oder Opas gegen rechts. Ich bin noch nicht Opa, aber ich bin auf jeden Fall gegen rechts. Menschen müssen sich in Deutschland sicher fühlen dürfen. Niemand soll in diesem Land Angst haben müssen, Todesangst haben müssen. Das soll nicht mehr sein. Menschen, die Angst haben, Menschen, die Todesangst haben, egal ob eine einsame Rentnerin in einer Wohnung, ein kleines Kind, das nicht zu essen findet, oder eine jüdische Studentin, die sich nicht mehr an die Uni traut. Menschen, die Angst haben, die Todesangst haben, brauchen zwei Dinge. Sie brauchen Menschen, auf die sie sich verlassen können, also sichere Beziehungen, Bindungen, und sie brauchen das Gefühl von Sicherheit. Also Beziehungen und Sicherheit. Das sind die beiden Punkte, die sehr wichtig sind dabei. Wenn das gegeben ist, wenn da jemand neben mir steht und wenn ich weiß, ich bin sicher, dann kann ich leben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz schwierig. In der Traumaforschung hat man sich darüber viele Gedanken gemacht. Beides ist darin ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist im menschlichen Leben von Anfang an so. Kleine Kinder, wenn sie nachts wach werden in ihrem Zimmer, vielleicht schlafen sie da alleine in ihrem Zimmer oder ist noch ein Geschwisterkind da, das schläft tief und fest, aber das eine Kind wird wach und es ist ganz dunkel und es hört nichts oder es hört ein fremdes Geräusch vielleicht. Was macht das? Ganz leise und ganz vorsichtig sagt es, Mama, und hofft, dass eine Antwort kommt. Mama, das ist der Ruf nach Sicherheit, nach Beziehung. Und wenn Mama sagt, ja, ich komme gleich, dann ist alles gut. Aber wehe, da ist keine Mama, die antwortet. Dann wird dieses Gefühl der Angst stärker und dann wird es am Ende möglicherweise sogar Todesangst. Und dieser Ruf nach Mama oder nach Papa, das rufen ja nicht nur kleine Kinder. Das rufen auch Soldaten im Schützengraben oder Flüchtlinge auf dem Fischgutter. Menschen rufen nach Mama oder nach Papa, nach wem auch immer, vielleicht auch nach irgendeinem Gott, weil sie Angst haben und weil sie Beziehung brauchen, Sicherheit. Wenn Menschen so rufen, dann muss jemand kommen. Und so ging das auch dem Volk Israel zu Zeiten Jesajas. Ich komme wieder zum Bibeltext zurück. Ihr merkt, das war jetzt ein kleiner Umweg, aber ich glaube, der ist wichtig. Die Menschen dort im babylonischen Exil konnten sich nicht allein aus ihrer Notlage befreien. Die feindlichen Völker schienen übermächtig zu sein. Sie hatten Angst, sie hatten Todesangst. Genauso ging es auch, ich gehe weg von Jesaja, gehe mal in das Neue Testament, genauso ging es auch den Jüngern im Boot auf dem See, als der Sturm losbrach und Jesus schlief. Sie hatten Todesangst. Jesus, hilf uns, wir kommen um, wir ertrinken, wir schaffen das hier nicht. Und Jesus schläft. Unglaublich, unmöglich. Oder der blinde Bartimäus, auch aus dem Neuen Testament, der in die Dunkelheit der Blindheit hineinruft, Jesus, erbarm dich über mich. Das ist auch der Ruf nach Beziehung und der Wunsch nach Sicherheit. Jesus, erbarm dich über mich. Ich habe niemanden. Ich fühle mich unsicher, bedroht. Ich habe Angst, vielleicht sogar Todesangst. So ging es Menschen immer wieder. Der Ruf nach Bindung, nach Beziehung und der Ruf nach Sicherheit. So ging es ihnen früher und wann immer dieses früher war, und so geht es vielen Menschen auch heute noch, dass sie genau danach rufen, dass sie genau das brauchen. Leider sind es viel zu viele, die so rufen müssen. Und allen diesen Menschen in Angst, allen Menschen in Todesangst, ruft Gott diesen einen Satz zu, und mit diesem Satz beginnt die Wende. Mit diesem Satz wird etwas neu. Gott ruft, fürchte dich nicht. Das heißt ja, hab keine Angst mehr. Ich habe dich befreit, auch wenn du jetzt noch den Eindruck hast, gefangen zu sein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe gesagt, hier bin ich. Du gehörst zu mir. Also, Bindung, Beziehung und Sicherheit ist gegeben, weil Gott das so sagt. Beides kommt in diesem kurzen Satz in Vers 1 von Jesaja 43 zum Tragen. Als hätte Gott damals schon etwas von moderner Traumaforschung gewusst. Oder die Traumaforschung hat etwas entdeckt, was Gott schon längst in diese Welt hineingelegt hat. Kann ja auch so rum sein. Und Gott gebraucht durch den Propheten Jesaja hindurch sehr eindrückliche Bilder, mit denen Jesaja dann diese Hilfe illustriert, um die es geht. Ich lese nochmal Vers 2. Wenn du durch Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Wasser und Feuer. Das sind zwei große Gefahren. Wasser und Feuer, das sind nicht unsere Lebenselemente. Feuer ist sowieso gefährlich, bedrohlich, zerstörend. Und Wasser ist, muss man mal sagen, für den Menschen auch nicht so sein Lebenselement. Wir können zwar schwimmen, aber biologisch gesehen sind die Menschen Landtiere. Wir sind nicht für das Wasser gemacht. Wir leben an Land. Ihr ja genauso wie ich auch. Wer dem ausgesetzt ist, Wasser und Feuer, hat Angst, Todesangst. Ich habe, das ist schon eine ganze Weile her, Anfang der 90er Jahre, eine ganze Reihe Kontakte ins Baltikum gehabt, nach Lettland, zu einer kleinen Kirchengemeinde, die da sehr aktiv gearbeitet hat auf dem Land, bisschen östlich von Riga, und war dort öfter mit Jugendgruppen unterwegs. Und wir sind damals immer mit kleinen Bussen gefahren über Dänemark und Schweden nach Stockholm, dann mit der Fähre nach Tallinn und dann von Tallinn aus Richtung Süden nach Lettland. War immer ziemlich abenteuerlich. Es gab noch nicht so viele, hatten ein Handy. Das war schon was. Wir sind in diesen Zeiten immer auch mindestens eine Strecke mit der Fähre gefahren. In der Regel immer von Stockholm nach Tallinn mit der Fähre. Und dann über den Rückweg dann über Litauen und Polen. Die Fährfahrten haben wir in der Regel mit der Estonia gemacht. Könnt ihr euch daran erinnern? 1994, Ende September, Untergang der Estonia. Die größte Schiffkatastrophe auf der Ostsee. Ungefähr, weiß ich nicht, 800 Tote oder sowas ähnliches. Mitten in der Nacht. Das letzte Mal, als ich mit der Estonia gefahren bin, das war 6 Wochen vor dem Untergang. Und ich habe, als ich diese Nachricht bekam, den Eindruck gehabt, es legt sich ein stählerner Ring um meine Brust. weil ich plötzlich dachte, ich war 6 Wochen ist das her und ich war auf diesem Schiff. Ich kannte die Menschen, die dort gearbeitet haben, in der Rezeption, im Restaurant, im Service oder so, das war mir bekannt. Und meine lettischen Freunde hatten immer auch natürlich Bekannte oder Freunde, die auf diesem Schiff unterwegs waren. Und jeder in dem Land oder in der Gemeinde konnte irgendeinen benennen, der mit ertrunken war. Wasser ist nicht unser Lebenselement. Überhaupt nicht. Aber das kennen auch Menschen in Hamburg. Große Flut 1962. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Angst vor dem Wasser. Oder das Ahrtal. Auch noch nicht so lange her. Gerade mal 2 Jahre oder 3, glaube ich. Oder das Hochwasser der vergangenen Monate in Niedersachsen oder wo auch immer. Das Wasser des steigenden Meeresspiegels. Klimakrise. Wasser ist nicht unser Element. Wasser bedroht. Mit dem Feuer ist es nicht anders. Feuer ist eine Gefahr und Feuer macht Angst. Egal, ob das ein Feuer ist in den mittelalterlichen Städten, wo alles aus Holz war und natürlich brannte wie Zunder, oder ein brennendes Reetdachhaus, vielleicht hier irgendwo in der Marsch bei uns, oder das Feuer im World Trade Center, damals 9/11. Das ist nicht schön. Wir haben eine gute Freundin gehabt, die ist schon viele Jahre tot inzwischen, aus Kassel. Die hat dort in Kassel den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und die Bombenangriffe auf Kassel und das Feuer. Und das hat sich ihr so tief eingeprägt, dass sie schon noch zu Lebzeiten gesagt hat, wenn ich tot bin, möchte ich auf jeden Fall nicht Feuer bestattet werden. Das konnte sie nicht aushalten, dieser Gedanke, dass ihr Feuer noch mal so nahe kommt. Deshalb hat sie gesagt, auf jeden Fall eine Erdbestattung. Haben wir dann auch so gemacht. Tiefe menschliche Angst vor Wasser und vor Feuer, aber vielleicht auch vor vielem anderen. Und dem setzt Gott etwas entgegen. Ich bin bei dir. Die Ströme spülen dich nicht fort. Du verbrennst nicht. Diese gegenmenschlichen Mächte, Wasser und Feuer, die werden dich nicht umbringen, sagt Gott. Das bedeutet nicht, dass Menschen diesen Gefahren nicht ausgesetzt werden. Nach wie vor gibt es Hochwasser, gibt es brennende Häuser, gibt es Krieg. Aber es bedeutet, dass Gott das letzte Wort behält. Und welches ist dieses letzte Wort Gottes? Vielleicht dieses aus unserem Predigttext. Du bist kostbar und wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Das sollen Menschen hören. Du bist kostbar und wertvoll für mich, ich habe dich lieb. Was in diesen Worten zum Ausdruck kommt, ist ein unverwechselbares Verhältnis, das Gott zu seinen Menschen hat. Es geht Gott nicht darum, dass Menschen funktionieren, auch nicht als Christen funktionieren, alles richtig machen, immer die richtigen Entscheidungen treffen, genug beten oder genug stille Zeit machen oder genug spenden oder was auch immer. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Verbote, es geht schon gar nicht um Drohungen. Es geht zuallererst um ein Liebesverhältnis. Das ist doch wie zwischen Eltern und Kindern. Viele von euch sind Eltern und alle von euch sind Kinder, egal wie alt sie sind. Jeder von uns hatte Eltern. Und da geht es doch nicht als erstes um Verbote, um Drohungen oder irgend so etwas, sondern es geht darum, dass jemand hört, ich hab dich lieb. Das ist wichtig. Es geht um Bindung und Sicherheit. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, von Anfang bis Ende. Und mittendrin in Jesaja 43 ist das ebenso besonders schön ausgedrückt. Alle biblischen Geschichten und Gedanken sind letztlich Bilder einer großen Rettungsaktion. Gott läuft seinen Menschen hinterher. Er interessiert sich für sie. Er wirbt um sie. Er will sie ganz dicht bei sich haben. Alles andere, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Gott und seiner Schöpfung umgehen, das ergibt sich dann daraus. Das ist eine Folge, aber nicht das Erste. Und so werden Menschen zu Botschaftern. Wenn wir von Gottes Art erreicht und angesteckt werden, dann tragen wir diese Art Gottes, nämlich sich um Sicherheit und Beziehung, Bindung zu kümmern, dann tragen wir diese Art in die Welt hinein. Menschen, die bei Gott Sicherheit und Bindung erleben, werden zu solchen, die genau das weitergeben. Von daher ist jede Gemeinde, auch eure hier, ein Ort, an dem Menschen Sicherheit und Bindung finden können. Das ist das Erste. Es geht eben nicht zuerst um Euro oder Mitgliederzahlen, um Wasser, das von da oben runtertropft und aufgefangen werden muss. Alles zweitrangig. Menschen sollen hier ein gutes Wort für ihr Leben hören, dass sie bei Gott sicher sind und dass Gott eine Beziehung mit ihnen haben möchte. Darauf kommt es an. Alles andere ist zweitrangig. Und das Angebot von Sicherheit und Bindung, dieses Angebot Gottes, gilt jedem Menschen, unabhängig von Hautfarbe und Religion, unabhängig von Lebensstandard oder sexueller Orientierung, unabhängig von der ethnischen Gruppe, zu der jemand gehört, egal ob jemand aus Syrien kommt oder aus Portugal, aus Deutschland, aus Rumänien, ob jemand Sinti ist oder Roma oder Sorbe oder was weiß ich, ganz egal. Jeder soll diese Worte hören, die ihm das Gefühl vermitteln von Sicherheit und Bindung. Gott kümmert sich um dich, Gott sieht dich, Gott hat dich lieb, Gott hört auf dich. Bei Gott bist du sicher. Du bist kostbar und wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Das sollen Menschen hören. Mit diesen Worten lädt Gott uns ein, in seine Nähe zu kommen und in seiner Nähe zu bleiben. Dieser Einladung darf jede und darf jeder Folge leisten. Und mit den gleichen Worten lädt Gott uns ein, sein Geschenk von Sicherheit und Bindung bekannt zu machen. Die Angst, die Todesangst, hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und es ist ein Wort der Liebe und der Zuwendung. Bessere Worte gibt es nicht. Amen. Amen.